Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 160 des Freelancer-Podcasts. Und bei mir ist Tobias Liebsch. Hallo, Tobi.
Hi, Yannick.
Hi.
Moin.
Tobi, wir quatschen heute über deine Selbstständigkeit und warum du heute nicht mehr Freelancer bist. Vielleicht stellst du dich einmal zu Beginn vor und dann starten wir ins Thema.
Klar, warum ich nicht mehr Freelancer bin heute, genau. Genau, mein Name ist Tobias Liebsch, gerne Tobi, eigentlich Tobias nennt mich noch meine Mutter. Ja. Ich komme ursprünglich aus Köln, bin da mittlerweile seit 5 Jahren in Amsterdam und ich bin jetzt bei Fintan3.io Chief Growth Officer, was heißt de facto eigentlich, was alles zwischen Produkt und Marketing ist, war aber auch 5 Jahre selbstständig als Freelancer eben im Bereich Marketing, Product Marketing für Tech-Firmen.
Sehr gut. Darüber kennen wir uns auch, ne? Wir sind beide Crew-Member bei Fintalent. Vielleicht
genau.
Vielleicht willst du noch einen Moment was zu Fintalent sagen, wo wir jetzt hier schon.
Klar, genau. Wir sind schon mal da, genau. Ich das mal mit dem Pitchen immer anfangen, aber ich mache es mal relativ unpitchy. Also ja. Fintalent ist ja eigentlich auch, passt ja auch bei euch rein. Eigentlich ist es eben ein Freelance-Marketplace, eben für M&A-Freelancer. Also für die Leute da draußen, Freelancing kennt man natürlich aus dem Grafikdesign, man kennt das aus dem Marketing, man kennt das aus dem IT, aus der Programmierung. Mhm. Aber gerade so im Bereich Banking oder finanzielle Dienstleistung ist eben Freelancing eigentlich noch total neu. Das ist noch total die Innovation da draußen, ja. Und das wollen wir eben ändern. Das heißt, wir sind eben ein Marketplace, um eben ja, Freelancern im Finance-Bereich, im M&A-Bereich eben Zugang zu geben auf Projekte, wie man es auf anderen Plattformen kennt, aber eben bei uns auf diese Nische eben zugespitzt.
Ja, sehr gut.
Genau.
Für die Hörer vielleicht, ich bin beratend bei Fintalent tätig, also sozusagen auf selbstständiger Basis. Und wir schrauben da gerade an ein paar sehr coolen Sachen. Also schaut euch das sehr gerne mal an, wenn ihr aus diesem Bereich kommt, was ich vermute nicht der Fall ist, weil viele der Hörer zumindest, so wie ich das wahrnehme, eher so aus diesen Medienberufen kommen. Aber falls ihr so in diesem Finanzsektor seid oder sagt, wir brauchen Talents in diesem Bereich, dann schaut mal sehr gern vorbei.
Genau, aus der Komfortzone hinaus.
Tobi, wir sprechen über deine Zeit als Freelancer. Du warst ja nicht immer bei Fintalent beschäftigt, genau. Sondern bist auch eine Zeit lang als Freelancer unterwegs gewesen. Wie kam das damals denn?
Genau, die Story kam eigentlich immer, die startet immer mit einer Kollegin, die eben in mein Büro kam jeden Nachmittag. Und zwar habe ich ursprünglich bei Bayer dual studiert. Ne? Ich komme aus Köln, habe in Leverkusen dual studiert. Ich war eben bei Bayer in so einem Management-Studium, International Business, Ausbildung und Studium parallel. Das ist immer ein Wort, duales Studium, das kann man gar nicht so richtig ins Englische übersetzen, weil dann das Konzept der Ausbildung ist im Englischen schon immer schwierig. Deswegen bin ich froh, dass wir auf Deutsch sprechen hier gerade. das war im Grunde ein Studium, wo du quasi den ganzen Konzern quasi durchläufst einmal. Ja, und ich habe mich dann eben relativ schnell auf Marketing fokussiert. Und dann aber auch schon im Marketing gemerkt, okay, ich habe dann eben, war 20 Jahre alt, gut Geld verdient und eben gesehen, okay, ich war dann eben auf digitales Marketing irgendwie fokussiert, hat man eben eine Google-Kampagne gemacht, das war so 2011, 2012, ja, wo es nicht so advanced war alles. Und bei diesen Google-Kampagnen, da habe ich eben Agenturen gesteuert. Ja, ich habe eben Agenturen gesteuert, hatte aber selbst noch nie einen Google AdWords-Account aufgemacht oder wurde beraten von Agenturen und so weiter und so fort. Habe eigentlich gedacht, okay, jetzt bist du jetzt 20, du hast aber eigentlich noch nie selber sowas gemacht, ja. Du hast noch nie eine Google Ads selbst geschaltet, du hast noch nie diese Kampagne selbst aufgesetzt irgendwie und redest aber den Agenturen und die werden natürlich auch gut für bezahlt, ne, großer Corporate, ne? Die haben sich entsprechende Stunden und Tagessätze, ja, entsprechende Budgets, ja. Also wir reden da halt schon von Budgets, das sind eben 6-7-stellige Budgets natürlich, ne. Und das hat mich eigentlich ein bisschen gestört damals schon, dass ich eben sozusagen ja, diese Agenturen steuere oder eben Sachen quasi aus dem Glaskasten sozusagen bewerten muss, steuern muss, aber eigentlich keine Ahnung habe, wie diese Sachen eigentlich funktionieren, weil ich glaube, dass gerade wenn man eben jünger ist und noch am Anfang seiner Karriere, muss man Sachen aber selbst gemacht haben, selbst angefasst haben.
Auf jeden Fall.
Und das war eben, genau, das war so ein Störfaktor für mich damals irgendwie. Und dann der zweite Faktor waren eben meine Kollegin, die kam eben jeden Nachmittag ins Büro, war Mitte 30, Anfang 30, hatte eine super gute Karriere als Brandmanager und kam halt jeden Nachmittag um 3 Uhr rein bei mir ins Büro und meinte, hast du Kaffee zu trinken, ich habe keinen Bock mehr. So, ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie, also ich sehe Leute, die arbeiten ne, im Konzern, und die kommen dann in mein Büro mit jeden Nachmittag, weil die keinen Bock haben. Ja, ich hab keinen Bock, dass ich mit 30 irgendwie keinen Bock auf meine Arbeit habe und irgendwie einfach nur irgendwie rumgammel in meinem Büro.
Also
Und das
humanes
waren so die drei
Beispiel für dich schon
Faktoren.
so.
Ja, genau. Und dann, das waren so die drei Faktoren, wo ich gesagt habe, okay, also eigentlich muss ich ja raus zum Großkonzern. So, dann nächster Schritt war für mich dann eben Agentur. Habe in einer mittelständischen Agentur in Köln angefangen und da eben dann wirklich, sag ich mal, von der Pike auf gelernt, wie sowas funktioniert. Also die ganzen Sachen, die ich vorher eben nicht machen konnte. Also Google Ads selber schalten, Sachen, Blog selber veröffentlichen und technische Sachen auch mal ausprobieren. Ich hatte halt vorher schon in der Schule schon ein bisschen so Webseiten gebaut und so, wie viele das ja gemacht haben. Du ja auch, glaube ich, ne?
Ja, tatsächlich.
Einfach ein klassischer Webdesigner in der Schule und so und da eben, also das kann ich schon ein bisschen aus der Ecke. Und habe in der Agentur eben viel selbst gemacht, einfach auch. Und so ein bisschen mein Steckenpferd eben, ne? Tech-Firmen und so wirklich auch entdeckt, mit welchen Firmen arbeite ich eigentlich gerne, eben als Dienstleister, ja. Und der Selbstständigkeit kam eigentlich dann, weil ich eben irgendwann gemerkt habe, so, boah, ich möchte jetzt auch mal reisen. Ich wollte eben dann einen Freund besuchen für den USA für 2 Monate. Und das ging natürlich nicht mit Vollzeit in der Agentur arbeiten.
Nee.
Und dann habe ich eben entsprechend gekündigt und gesagt, ja, Leute, das ist gerade wichtiger, das jetzt eben zu machen, zu reisen. Und habe eben gekündigt, aber auf total guter Basis auch persönlich. Und dann kam eben das so, dass schon nachdem ich gekündigt hatte, eben ein Kunde von, das war also die Kölnmesse, war ein Kunde von der Agentur. Und die kam eben auf die Agentur zu haben und gesagt, hey, wir haben hier so eine kleine neue Messe, ne? So eine vegane Messe war es damals, die eben für uns eigentlich zu klein, also die ist eigentlich, ne, für uns so eine kleine Agentur. Ja, wir wissen nicht, was wir da machen wollen mit dieser Messe. Die ist halt irgendwie, wir haben nicht so viel Budget dafür, aber, ne, und dann kam eben mein Chef zu mir und meinte, hey Tobi, du bist doch Veganer. Wir haben diese vegane Messe, ja, aber das Budget ist für uns eigentlich nicht spannend. Das waren halt ein paar tausend Euro oder sowas, was war halt für eine Agentur, ne, ist das ein bisschen zu wenig gewesen damals. Hast du da Bock, was zu machen? Dann, ja, warum eigentlich nicht? Und das war eigentlich mein erster Freelance-Kunde dann. Also ich habe quasi dann meinen ersten Freelance-Kunden mitgenommen aus der Agentur. War nicht geklaut, sondern quasi auf gutem, ne, einfach mitgenommen, habe dann quasi mit der Agentur zusammengearbeitet in dem Moment. Und habe dann eben da sozusagen meinen ersten Freelance-Kunden eigentlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde bekommen. Ja, das war eigentlich gar nicht geplant. Das war eigentlich so, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Habe ich nie drüber nachgedacht vorher als Option. Das kam dann so. Und habe dann im Grunde einfach den Job gemacht als Freelancer eben. Und das war eben dann ein Tag die Woche, ein paar Stunden die Woche. Eigentlich perfekte Basis. Und bin dann eben auf der Basis dann los ins Freelance-Leben sozusagen gekommen. Ja.
Witzig, die Ernährungsgewohnheiten scheinen häufig ein Einstiegspunkt für Leute ins Freelancer-Dasein zu sein.
Ist das so?
Ich hatte hier mal einen Gast, der zum ersten Auftrag und damit auch so ein bisschen zum Freelancing gekommen ist, weil er einen vegetarischen Burger bei sich im Restaurant irgendwo gegessen hat und den unbedingt wieder essen wollte. Und dann gab es, oder ich glaube, im Supermarkt gekauft hat, irgendwie so. Und den gab es dann nicht mehr. Und dann hat er den Hersteller angeschrieben und der hat dann irgendwie gesehen, in der Signatur war Text da drin oder sowas. Und daraufhin sind die dann, haben die sich gemeldet und gesagt, ey, wir brauchen noch Texter für uns. Für unser Unternehmen. Also,
Okay.
es
Ja.
scheint schon der ein oder andere Türöffner zu sein, wenn man dann sagt, hier so, ach, okay, wir haben hier eine vegane Messe. Ach, guck mal, der Tobi, der ist doch Veganer, den schreiben wir mal an.
Ja. Natürlich, aber ich glaube, das spiegelt sich auch, das hat sich mir und ich glaube bei dir auch sehr widergespiegelt, dass man irgendwie auch immer ein Charakter sein muss, um also da geht es um das Thema Positionierung und so weiter und so fort auch,
Ja,
aber
voll.
dass man ja auch irgendwas darstellen muss für Leute. Und ich glaube, dass, also natürlich das Thema vegan war damals dann auch immer so, ne, also sehr extrem geprägt quasi. Heute ist es fast schon Mainstream, ja. Aber das war eben, okay, wenn du halt bekannt bist als der Veganer, dann ist halt okay, dann kommen halt die Kunden, die halt das vegane Segment ansprechen, natürlich zu dir irgendwie. Und das hat dann in dem Moment einfach, das war schon Learning auf mich zu sehen, okay, also wie muss ich mich eigentlich darstellen? Was ist eigentlich das, was Leute von mir auch wahrnehmen? Weil wenn du halt nur der Dude bist, der irgendwie Marketing macht, ja, dann versucht man Kunden damit zu generieren. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, finde ich aber eine coole Positionierung. Der Veganer ist,
Ja,
heute ist es
genau.
vielleicht schwierig, da gehst du unter der Masse
Ja.
der Veganer unter, aber früher, also beziehungsweise vor, na, was, wann war das? 6, 7 Jahren oder so,
Ja.
da ging das noch.
Das ging auch genau richtig an. Heute bist du eher so ein Food-Influencer oder sowas, kann
Genau,
man es
heute
noch
bist du
anders
einfach
genannt.
so, ja, Kategorie, ja gut, stell dich hinten an, gibt's genug von.
Genau, ja.
Wie lange ist dieser Gedanke, dass du reisen möchtest und dich selbstständig machen willst, denn in dir gereift, bevor du das umgesetzt hast? Also ich finde das immer spannend zu hören, solche
Ja.
Geschichten, aber manchmal muss man das einordnen, wie lange dann so ein Prozess tatsächlich gedauert hat und da würde mich interessieren, wie das bei dir war.
Ja, das waren echt einige Jahre tatsächlich. Also, das ist eine sehr gute Frage, weil dieses duale Studium, was ich damals gemacht habe, das war eben so ausgelegt, dass du eigentlich nach dem Bachelor noch ein MBA machen solltest im Ausland und dann auch eben im Ausland eigentlich arbeiten solltest. Das Problem daran war aber nur, dass man sich quasi vertraglich noch, ich glaube, 7 Jahre an den Konzern hätte knüpfen müssen. Und mir war eben damals eigentlich schon klar, ich möchte auf jeden Fall reisen. Aber ich wollte eben nicht diese 7 Jahre quasi Handstellen angelegt bekommen, ja, um dann eben zu sagen, ne, 7 Jahre, bis dann wieder Ende 20 oder sowas in der Art war, dann bist du zu viel. Das heißt, da war der Gedanke eigentlich schon relativ fest und das hat sich dann irgendwie nach und nach entwickelt. Also der Schritt war, dass ich 3, 4 Jahre eben von, ne, ich möchte es eigentlich machen, aber wie mache ich das genau? Und dann, okay, jetzt bin ich Freelancer und kann eben eigentlich auch dann, ne, also von also, ne, die USA-Reise war quasi dann eigentlich mehr 2 Monate, weil es kein riesen Life-Changing-Event oder sowas, war eigentlich nur Kumpel besuchen. Aber natürlich hatte ich da die Flexibilität auch zu sagen, hey, ich kann jetzt auch, ne, ich kann jetzt auch hier bleiben, ich kann auch mal woanders hingehen und bin danach eben relativ viel auch dann einfach durch Europa gereist, ne? Einfach ein paar Wochen Spanien, ein paar Wochen Portugal. Einfach eben, weil du von unterwegs arbeiten kannst. Ja, irgendwann war ich dann auch mal, ne, dann 3 Monate in Asien oder sowas, ne, klassische Digital Nomad Lifestyle, so, wie man es eben kennt. Aber das ist natürlich dann, das kam nachher erst, aber, das ist ja eigentlich das, was dieses Freelancing eigentlich ermöglicht hat. Ja, also mir war vorher der Gedanke eigentlich nicht klar, okay, ich möchte reisen, ich weiß nicht wie. Und eigentlich war Freelancing eben das Mittel dazu, ne? Weil ich auch immer eigentlich auch aus Nachhaltigkeitsgründen eigentlich diese Wochenendtrips oder mal eine Woche nach Fiji oder sowas auch eigentlich mal albern fand und eigentlich auch gerne länger in Orten bleibe. Und da ist natürlich Freelancing eigentlich ziemlich optimal, weil du eben sagen kannst, okay, ich kann eben von da arbeiten, ja. Natürlich fanden die Leute von der Köln-Messe auch mal komisch, weil ich da aus dem Call, im Call saß und dann, ja, ich bin gerade hier in Chiang Mai oder so, ja. Ich fand die so, okay, das ist, ne, 6 Stunden Zeitverschiebung oder sowas, das ist auch lustig, ne? Du bist im Office in Köln und der Kollege sitzt irgendwie in Thailand. Ist einfach für die noch teilweise ein bisschen fremd, aber diesen Lifestyle zu ermöglichen, das ist halt eigentlich das Tolle, was ich auch in Freelancing so spannend fand dann, ja. Und warum ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt nicht wieder zurück in eine Vollzeitangestellte-Version, weil ich eigentlich nicht mehr, also irgendwann, wenn du einmal Blut geleckt hast, willst du auch nicht mehr zurück, ne?
Auch so eine Sache, die heute normaler ist, ne? Dass man Leute in, weiß ich nicht, im Ausland antrifft, wenn man sie in Zoom-Calls sieht oder sowas. Das ist jetzt
Voll,
nicht mehr
voll.
so weit hergeholt, dass Leute halt nicht in Deutschland arbeiten, wenn sie remote arbeiten können.
Ja, voll. Und ich meine, für uns war es damals, also für dich auch, war es damals relativ normal immer so, ne? Aber das, ne, und das, also für uns war es damals schon normal, ne? Und jetzt ist es halt irgendwie für alle normal, was auch cool ist. Das ist einfach, gibt den Leuten mehr Flexibilität auch, ne?
Aber du hattest schon immer noch einen
Ja.
festen Wohnsitz in Deutschland, oder?
Ich war in Deutschland gemeldet, bis ich nach Amsterdam gezogen bin. Ich war bei meiner Mutter gemeldet irgendwann dann, ne, zu Hause einfach. Da kam die ganze Post zu meiner Mutter und die fragte, ach, da kommt die ganze Steuersachen und so weiter, kommt bei mir jetzt an. Und habe mich dann erst wirklich umgemeldet, als ich nach Amsterdam gezogen bin, da auch geblieben bin letztendlich. Und das war jetzt vor 5 Jahren ungefähr. Weil ich habe eben ein Projekt bekommen hier in Amsterdam, ein Freelance-Projekt eben, und dann eben gesagt, hey, warum bleibe ich eigentlich hier? Ich kann ja jetzt im Grunde sagen, wo ich leben möchte und wenn ich jetzt hier leben möchte, warum nicht?
Das war dann ohne Remote möglich. Also das war quasi dann fest.
Ja.
Okay.
Genau, es war halt ein festes Projekt im Office und so auch, ja. Und genau.
Okay. Kundengewinnung war dann für dich, gab es einen Punkt, wo du damit Probleme hattest oder war das immer für dich eher so ein Selbstläufer?
Ja, es gab tatsächlich so Phasen. Also anfangs, ich hatte eben einen Kunden und hat dann eben relativ schnell über verschiedene Plattformen andere Kunden auch gewonnen. Aber wie das bei eigentlich bei Plattformen so ist, das hast du ja auch schon häufiger besprochen mit anderen Gästen, ist eben, dass die Plattform natürlich gerade am Anfang, wenn man eben noch neu ist, da weiß man nicht, wie navigiere ich diese Plattform jetzt, was für Kunden, was sind eigentlich meine Sätze, was, also, und ich habe das eigentlich sehr viel als Lernmöglichkeit wahrgenommen. Also ein Beispiel ist, ich habe halt irgendwelchen Gambling und Aktienseiten halt irgendwelche SEO-Sachen gemacht, ja. Und da eben im Grunde mein Job war eigentlich nur, okay, jetzt liest diese Blogbeiträge und implementiere bei uns diese Learnings von den Blogbeiträgen, ja. Und es waren halt super Low-Value-Jobs irgendwie, aber habe da eben relativ viel gelernt, da auch gelernt, okay, was sind eigentlich so die Skills, die man als Freelancer eigentlich braucht, ja, und wie kann ich eben, also das, wie kann ich es so entwickeln eigentlich, ne, also, und das war anfangs eigentlich ganz cool, weil da habe ich eben meinen festen Job immer gehabt und konnte nebenbei diese kleineren Dinger machen. Und das hat sich eigentlich durchgezogen. Ich habe immer versucht, eigentlich einen Kunden zu haben oder einen oder zwei Kunden zu haben, quasi auf regelmäßiger Basis, so 1, 2 Tage die Woche oder 3 Tage die Woche sogar teilweise, die quasi die Miete bezahlen, ja. Und dann eben ein, zwei Kunden oder eben kleinere Sachen, die immer wieder reinkamen, um eben zu lernen, neue Sachen auszuprobieren, neue Skills sich zu erarbeiten. Und das habe ich eigentlich die ganze Zeit so gemacht. Also die ganzen 5, 6 Jahre habe ich wirklich immer einen Kunden gehabt oder zwei Kunden gehabt, die eigentlich voll durchgelaufen sind. Und das waren anfangs eben diese Messe, dann waren es irgendwann andere Kunden, aber ich habe im Grunde immer eigentlich durch mein Netzwerk ein, zwei eben feste Kunden akquirieren können. Und das war jetzt nicht so Selbstläufer, das war schon schwierig. Gerade am Anfang, als ich nach Amsterdam kam und dann eben einer Kunde eben abgesprungen ist irgendwann, oder das Projekt eigentlich zu Ende war, es war eigentlich auch ein temporäres Projekt, das war jetzt nicht abgesprungen in dem Sinne. War es eben auch die Frage, okay, wie zahle ich jetzt meine Miete? Also wie kann ich quasi jetzt, ne, Geld zurücklegen? Wie kann ich eben jetzt wieder mich auf ein solides Bein stellen? Und da habe ich eben dann im Grunde über andere Kontakte, die ich halt irgendwie aufgebaut hatte, durch verschiedene Ecken eben eine Mittelständler angesprochen und aus der Industrie irgendwie. Und das Projekt, das war eigentlich von vornherein klar, ist das kein Riesenfit. Das Projekt war eigentlich, das war eben ein Marketingjob für eine mittelständische Industrie-Research-Firma, ja. Und es war halt ein sautrockenes Thema, ja. Es war wirklich super, super trocken. Das Team war eben auch jetzt nicht so mega inspiring alles. Und es war eigentlich von vornherein klar, dass ich da eigentlich jetzt einfach mal aufräumen werde, mal richtig so Marketing mit Automatisierung und so weiter arbeiten kann, dass man das Ganze auf den neuen Stand bringen kann. Aber es war eigentlich von vornherein klar, das wird nichts Dauerhaftes sein. Aber es war in dem Moment einfach, okay, ich brauche jetzt eben einen festen Job, ne, der mir quasi Flexibilität und Lernmöglichkeiten nebenbei ermöglicht. Dann muss ich das auch so machen jetzt. Aber es war für mich immer eigentlich ganz klar, dass ich nicht einfach mal 6 Monate lang, ich hätte aber keine Ersparnisse, dass ich nicht einfach mal 6 Monate irgendwie jetzt nichts machen kann, einfach gucken kann und auf den richtigen Kunden warten kann, sondern okay, wenn halt der Kunde nicht 100% der geilste ist für mich jetzt gerade in dem Moment, aber eben, ja, was mich ermöglicht, dann mache ich das Beste draus, lerne halt, versuche natürlich mein ganzes Bestes zu geben und dann ist es halt so, ne? Also das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning am Anfang auch gerade als Freelancer, dass man eben nicht immer sofort die geilen Mega-Brands reinbekommt, die geilen Kunden reinbekommt, sondern auch mal okay mit Sachen und Leuten arbeiten muss, wo man eben vielleicht nicht 100% allein ist immer.
Ja, ich denke, es ist immer eine Frage des, warum macht man sich selbstständig? Also
Ja.
bei manchen Leuten, die sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit, weil ich mich überhaupt nicht mit meinem Chef oder meinem Team vorher verstanden habe.
Ja,
Bei
ja.
den Leuten würde ich immer sagen, leg halt am Anfang den kompletten Fokus darauf, dass du direkt deine Wunschkunden kriegst. Also es muss ja
Ja.
nicht, da rede ich dann weniger von Prestigekunden, also dass das jetzt so Kunden sind, die jetzt in dem Segment spielen, wo man sagt, ui, das
Ja.
ist richtig ein namhafter Kunde, sondern mehr, dass man von der Zusammenarbeit, von der Zahlungsmoral, von der Wertschätzung das wiederfindet, was man sich halt wünscht. Bei
Ja.
dir ist ja zum Beispiel die treibende Motivation, zumindest habe ich das so rausgehört, gewesen, dass du reisen wolltest und so von der Ortswahl unabhängiger sein wolltest.
Genau,
Und da kann ich es
ja.
dann verstehen, wenn man dann am Anfang nicht so sehr den Fokus darauf legt, dass die Kunden da jetzt super mit dem übereinstimmen, was man jetzt, ne, also vielleicht so die absoluten Wunschkunden sind oder
Genau.
so.
Nee, voll.
Ja. Hast du
Genau.
denn, ich höre da so ein bisschen raus, dass du nicht so viele Kunden gleichzeitig, also du hattest dann schon eher so ein, zwei Kunden, die du die ganze Zeit betreut hast, oder?
Genau, ich habe eigentlich immer ein, zwei Kunden gehabt, die ich gleichzeitig betreut habe, eigentlich dauerhaft und dann eben nebenbei noch Projekte auf Stundenbasis halt, ne? Also es war immer ein, zwei Kunden mit dem Tagessitzen, die einfach quasi auf Tagesbasis ein, zwei Tage die Woche durchlaufen. Ein Kunde hatte ich 2,5 Jahre lang, ja. Also das war wirklich 2 Tage die Woche, 2,5 Jahre lang. Und dann eben die anderen 2, 3 Tage werden dann eben nach und nach aufgefüllt mit anderen Projekten, temporären Projekten. Aber dieser Mix hat mir einfach immer eine ganz gute Mischung gegeben aus Flexibilität und Sicherheit, ja. Die Sicherheit quasi, dass mein Mieter immer bezahlen kann, ja, und auch Geld zur Seite legen kann. Aber eben gleichzeitig auch Flexibilität zu sagen, hey, ich kann neue Kunden annehmen, ich kann mit coolen Projekten arbeiten. Und natürlich, was bei mir eben relativ oft vorkam, war einfach, dass mein Job irgendwann gewählt geworden ist, eigentlich Marketingteams aufzubauen, von eben null auf ein Team steht da, ja. Also der natürliche Lebenszyklus meiner Projekte war eben, okay, wir haben kein Marketing, wir haben vielleicht einen Vertriebsabteil, wir haben Sales-Leute. Wir haben aber kein Marketing, Tobi, komm rein, bauen Marketing auf, hire 1, 2, 3, 4 Leute und baue diese Maschine im Grunde da auf und dann im Grunde können wir dann eben danach nach dir eben einen Head of Marketing hiren oder sowas. Das war irgendwann eigentlich mein Job, ne, zu sagen, also von kein Marketing zu wir haben ein Marketing-Team. Das war eigentlich immer die Rolle, die ich eingenommen habe irgendwann. Und da war es natürlich häufig so, dass Leute gesagt haben, hey, willst du nicht einfach bei uns Head of Marketing werden, so, ne? Und dieser Schritt, das war eigentlich mal der Punkt, wo ich sagen musste, okay, nee, aber es ist langsam Zeit, einen reinzuholen. Also eigentlich, dass man immer sich auch selber redundant machen muss als Freelancer, das ist mir damals eben auch aufgefallen. Ja, also das ist eigentlich, wenn man kontinuierlich gute Arbeit liefern will, muss man sich einfach selbst redundant machen, indem man immer eben quasi ein bisschen mehr macht, als eigentlich gefragt war auch, ne? Gerade in strategischen Themen. Also ich glaube, es ist ein bisschen anders, wenn du jetzt, sag ich mal, Flyer designst oder irgendwelche Webseiten baust, dann hast du ja einen relativ klaren Scope. Aber wenn du jetzt eben wirklich strategisch mitarbeitest in der Firma, also eben teilweise in den Vorstandsmeetings mitsitzt oder sowas, ne, weil du halt einen relevanten Platz in der Firma hast, dann ist es ein bisschen anders. Dann musst du halt wirklich nochmal gucken, wie kann ich eben als Freelancer auch strategisch noch extra Wert hinzufügen über meine technische Rolle hinaus. Ja.
Heute bist du ja kein Freelancer mehr. Warum? Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber vielleicht
Ja.
können wir mal so ein kleines Fazit oder kannst du mal ein kleines Fazit ziehen,
Ja.
dass du so ein bisschen sagst, was für dich so die Vorteile des Freelancings waren und wo du sagst, das sind halt Sachen, die deutliche Nachteile sind im Freelancing.
Ja. Ja, das ist lustig. Ich hatte in meinem Podcast hatten wir einen Autor in einer Freelance-Studie eben zu Gast, John Younger, der auch bei Forbes und so ganz, ganz viel geschrieben hat. Und er hatte da eigentlich gesagt, es gibt eigentlich so fünf Gründe, warum man freelancen soll. Ja, ich gehe jetzt nicht die fünf Gründe rein, aber mein Grund war im Grunde, mein Wunsch war im Grunde eigentlich immer, ich möchte neue Sachen lernen und kennenlernen. Also für mich war eigentlich der Grund, warum ich Freelancer geworden bin, eigentlich auch irgendwie Freizeit oder Freiheit, aber eben auch neue Sachen kennenlernen, neue Sachen lernen, einfach immer sich quasi in unbequeme Situationen begeben, ja, neue Firmen, weil auch dieser Prozess, sich in neue Firmen reinzudenken, und das ist für mich eigentlich der größte Vorteil im Freelancing. Wenn du Vollzeit irgendwo arbeitest, ja, oder eben also auch Teilzeit mit einer Firma arbeitest, dann bist du eigentlich immer in einem bestimmten Framework, du hast immer quasi einen ganz klaren Rahmen, wie diese Firma operiert, ja, und die meisten Leute, die dann eben, na, ich weiß nicht, wie lange die durchschnittliche Arbeitszeit bei Leuten ist, wie lange in der Firma sind oder so, ja, aber
Wird auch mal weniger.
hier wird immer weniger, ne? Ich glaube, früher waren es irgendwie 7, 8 Jahre oder sowas. Mittlerweile sind es, glaube ich, 3, 4 oder sowas. Ist weniger geworden, auf jeden Fall.
Jeder Dritte oder so
Aber,
denkt drüber nach zu wechseln. Ich habe letztens so eine Studie dazu oder eine Statistik dazu
genau.
gelesen. Das ist
Ja,
krass.
das ist furchtbar, oder? Und dann, also die, und, also selbst wenn du sagst, mit 4 Jahren in der Firma bist, ja, dann bist du halt in deiner Arbeitszeit, sagen wir, du arbeitest, ja, du machst Studium oder sowas, arbeitest, sage ich mal, 40 Jahre als Vollzeit. Ja, dann bist du halt, hast du halt dann in deiner Arbeitskarriere, hast du dann eben vielleicht da 10, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger Arbeitsstellen. Ja, und das heißt, du lernst eigentlich 10-mal halt einen neuen Prozess, du lernst 10-mal in deinem Leben halt einen neuen Prozess, du lernst, wie Leute arbeiten, wie Organisationen funktionieren, ja. Aber als Freelancer hast du im Idealfall ja jede Woche oder alle 2 Wochen eine neue Umgebung, in die du dich reintauchen musst. Und das fand ich immer, das hat mich persönlich sehr, sehr viel weitergebracht. Ja, ich immer in neue Bereiche eintauchen musste, neue Geschäftsführer bestehen musste, neue Firmenstrukturen, weil jede Firma ist irgendwie anders, ne? Also jede Firma tickt anders, sie haben andere Abteilungen. Also natürlich sind viele Sachen ähnlich gebaut, aber es gibt gerade, ne, also diese ganzen Frameworks und so, die sind zwar Stützen, ne, um eben zu bestimmte Sachen zu verstehen, aber letztendlich ist jede Firma so individuell eigentlich, dass sich da wieder reinzuarbeiten eigentlich so spannend war und man einfach so viel lernen konnte jedes Mal wieder. Und das war eigentlich immer für mich der größte Vorteil, ja. Natürlich neben dem ganzen Freiheitsthema und lebe dein Leben. Be free, be happy, live, love life,
Ich
ne, und
finde, das
sowas in
ist
der
auch
Art,
manchmal
keine Ahnung, ne?
übertrieben. Ne? Also Freelancing
Ja.
ist frei in einem bestimmten Rahmen. Also du bist aber trotzdem ja immer noch Kunden Rechenschaft schuldig und so weiter. Ne? Also
Genau.
deswegen, dass dieses be free, be happy. Also wir kulten das manchmal zu sehr ab, glaube ich, als Leute in dieser
Voll,
Szene.
voll.
Aber es ist halt, wir kommen ja jetzt auch zu den Cons. Deswegen ist ganz, finde ich
Ja.
ganz schön diese Folge mal, weil
Ja.
Sonst rede ich natürlich, das ist dieser Bias, dass Leute sich hier ja eher melden, die mit Freelancing happy sind, beziehungsweise die eine erfolgreiche Selbstständigkeit haben und dass man dadurch natürlich einen einseitigeren Eindruck von diesem ganzen Modell bekommt.
Ja.
Deswegen finde ich es ganz gut, dass wir dann auch jetzt gleich nochmal ein bisschen über deine
Ja.
Gründe reden, warum du denn sagst, heute ist
Voll.
Freelancing nicht mehr so deins oder du bist kein Freelancer mehr heute.
Ja. Voll. Ich meine, sprichst das Richtige an. Ich glaube, dass Freelancing auch verdammt hart sein kann. Ne? Also du hast halt, also natürlich, also das größte Problem natürlich auch die Kundenakquise. Und also die meisten Freelancer, wo die jetzt halt strugglen, ist halt, okay, ich habe halt keine Kunden. Ja, das ist das einfachste Problem. Das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich und was in jedem Business das Problem ist. Aber selbst wenn du Kunden hast, also ich hatte eben häufig die Fälle, dass ich war eben Freelancer, war an Firmen dann eben sehr aktiv als mit relativ leitenden Funktionen auch eingesetzt. Aber du hast natürlich dann irgendwie du bist kein Vollzeitmitglied des Teams und deswegen halt irgendwie immer so halb drin, ne? Und selbst wenn es dann letztendlich wirst du immer, also wenn du jetzt, sag ich mal, du bist Mittelmanager, du bist irgendwie ein Head of Marketing oder hast du halt als vollangestellte Person einen gewissen Grip, du kannst gewisse Sachen anstoßen, das kannst du als Freelancer halt oft nicht. Also du bist halt irgendwie immer externer, ne? Und du hast immer diese externe Rolle und du wirst auch, was auch stimmt, ja, wahrgenommen eben als nicht so committed wie alle anderen, ja, und das ist auch okay. Aber du kannst eben nicht sagen, ich kann jetzt den gleichen Einfluss haben. Und das habe ich unterschätzt, glaube ich, anfangs auch. Dass man eben, dass ich gedacht habe, okay, ich kann den gleichen Einfluss haben, aber letztendlich bist du eben immer noch irgendwo Berater. Hat auch Vorteile, weil du Sachen eben auch einfach ungefiltert ansprechen kannst. Also ich konnte schon immer noch mal zum CEO laufen und sagen, hör mal, die Sachen laufen nicht so gut hier. Und eben, man konnte eben quasi seine eigene, also es war eben Teil meiner Arbeitsplatzsicherheit sozusagen, auch eben Sachen anzusprechen, die nicht gut laufen einfach. Das kannst du eben als Vollangestellter eben normalerweise nicht machen.
Die Distanz ist eine andere, ne? Also was ich wahrgenommen habe, ist,
Genau.
dass man sich gut, also meine angestellte Erfahrung be beschränkt sich auf meine Ausbildung. Dementsprechend das mit einem, ne, dass man das sozusagen einordnen kann. Aber was ich wahrgenommen habe, ist, dass man schon eher anders behandelt wird, wenn man jetzt als Angestellter Teil eines Teams ist, als Selbstständiger. Da ist man dann so manchmal so ein bisschen mehr auf Augenhöhe mit den Entscheidern und so, aber das ist auch wahrscheinlich komplett teamabhängig und so, ne?
Voll, 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 genau. Und das fand ich dann schon. Also das war, das war auch eine Erfahrung, glaube ich, die das wert ist auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du auf Cons auch ansprichst, also ich glaube, das ist eigentlich das gleiche Argument, was ich auch gleich noch nutzen muss, eigentlich, warum habe ich aufgehört? Letztendlich, du arbeitest natürlich mit vielen Kunden, das ist geil daran. Du kannst mit super vielen Kunden arbeiten, du kannst mit vielen verschiedenen Firmen arbeiten, vielen verschiedenen Leuten arbeiten, einfach ein Netzwerk aufbauen, ja, also viel, also ein Riesennetzwerk auch, ne? Also Leute kenne ich halt plötzlich, ne? Weil du halt irgendwie mit 7, 8, 9 Firmen ja arbeitest und ich kenne plötzlich super viele Leute irgendwie und dann referen sich auch ja an andere Kunden weiter und so fort. Aber was mir eben irgendwann aufgefallen ist, also es war anfangs nicht so das Problem, aber irgendwann nach 3, 4 Jahren habe ich gemerkt, okay, irgendwie, Tobi, du bist halt auf 3, 4 Kunden die Woche gleichzeitig und diese, im Englischen Switching-Kosten, diese Wechselkosten eigentlich zwischen den verschiedenen Kunden, also mein Hirn immer sozusagen, teilweise hast du dann irgendwie dann 4 Stunden morgens mit dem einen Kunden, 4 Stunden mit dem anderen Kunden. Diese Wechselkosten, das hat extrem viel Energie gezogen, ja, dass ich einfach teilweise gar nicht mehr wirklich mich konzentrieren konnte auf einen Kunden und sagen konnte, hey, ich kann jetzt hier wirklich festarbeiten. Ich habe da eben mir verschiedene Rahmenbedingungen gesetzt, auch gesagt, okay, also jetzt, ich mache eben 4 Stunden Blöcke, ich mache eben nicht mehr irgendwie 2 Stunden hier, 2 Stunden da, sondern halt, ich arbeite 4 Stunden auf einem Kunden und das ist dann eben geblockt, um einfach den Kopf frei zu bekommen auch, ja. Aber das hat mir irgendwann wirklich aufgezeigt, was auch so die Grenzen sind von, wie weit mein Hirn eigentlich auch gehen kann, ja, weil irgendwann, also
Dich immer
wenn du
wieder
halt in vier,
reindenken und umswitchen und
genau, immer
dann,
wieder reindenken, genau, und du bist in 4, 5 Firmen bist du gleichzeitig irgendwie dann drinne. Und hast eben teilweise auch dann eben Leute, die dann quasi dir zuarbeiten oder die vielleicht für dich arbeiten, weil du eben leitende Funktion hast, irgendwie als Interimmer oder sowas. Und gerade dann bist du da wie auch erreichbar sein gewissermaßen. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, da komme ich an meine Grenzen. Und das war auch der Grund, okay, irgendwie jetzt langsam, ich habe, glaube ich, ein Jahr lang gesagt, boah, ich muss einfach mich fokussieren auf ein Ding, weil ich immer gemerkt habe, okay, ich habe auch, und das ist das zweite Argument eigentlich, ich habe ja im Grunde sehr viel Wert Beitrag hier geleistet. Ich habe halt den Unternehmen jeweils 1 Million Umsätze generiert halt mit meiner Arbeit und daran aber eigentlich nicht partizipiert. Ne? Klar, habe ich meinen Stundensatz bekommen, einen guten Stundensatz, einen guten Tagessatz, ja, kein Problem. Aber letztendlich habe ich halt irgendwie dann vielleicht ein paar hunderttausend Euro verdient, aber gleichzeitig eben Millionen generiert. Ne? Und das Werteverhältnis stimmt natürlich irgendwie auch nicht. Was auch okay ist, das weiß man ja, wenn man da reingeht, ja. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, also ich fokussiere mich jetzt so auf diese Kunden, ich gebe denen so viel Wert. Warum mache ich das nicht für mich selber? Eigentlich auch. Und das war eigentlich dann auch der, wo ich gesagt habe, eigentlich habe ich da für mich auch mal aufgeschrieben, was ist eigentlich so mein Framework, mein Gedankengang, um eben Projekte und mögliche Next Steps zu bewerten. Und das war für mich dann irgendwann dieses, ich habe es dann Pipes genannt, PIPES, ja, wie quasi Rohre im Englischen. Eigentlich war es dann eben, ne, People, Impact, Product, Equity, Salary. Ne? Und das Framework war im Grunde, okay, also People, also es gibt da verschiedene Gründe, warum ich mit Firmen arbeiten möchte, als Vollzeitangestellter, als Freelancer. Und nicht alle Firmen haben alles. Und das ist auch normal, aber man muss eben irgendwie auch einen Rahmen schaffen, wie man es bewerten kann. Und für mich war eben ein dieser, also gerade am Anfang der Karriere People, ne? Also arbeiten mit coolen Leuten zusammen, mit einfach spannenden Leuten, bin ich eben nicht der Schlauste im Raum. Also das People-Element, sind da richtig einfach geile Leute, mit denen du arbeiten kannst, ja. Impact, kann ich einen guten Einfluss auf die Welt haben, ja. Sei es im Bereich Nachhaltigkeit für Umwelt, sei es im Bereich soziale Arbeit, sei es im Bereich soziale Themen irgendwie. Produkt, gibt es einfach eine geile Technologie, mit der ich arbeiten kann. Geiles Produkt, wo ich einfach sage, das ist einfach Hammer dafür zu arbeiten, für so ein Produkt. Ja, also ich habe immer Freunde, die haben bei Google gearbeitet, die haben irgendwelche dann in irgendwelchen autonomen Autosachen gearbeitet. Ja, es sind einfach geile Produkte, an denen du arbeiten kannst irgendwie. Ne? Und dann eben Equity Salary. Also wie viel kann ich quasi an Salary mitnehmen, wie viel kann ich an Equity mitnehmen? Also wie kann ich eben daran langfristig beteiligt werden? Und ich habe dann eben einfach irgendwann angefangen, meine Optionen einfach auf dieser Liste sozusagen aufzuschreiben. Also was sind dann, was werte ich eigentlich wie? Und gerade am Anfang der Karriere ist halt das Thema People viel wichtiger. Ne? Gerade wie, also einfach von Leuten zu lernen, mit Leuten richtig, also Gas zu geben, also mit den besten Leuten zusammen, und dann, weil das dich einfach viel weiterbringt. Ja? Und irgendwann später wird es dann einfach, ne, also werden Themen wie Salary Equity natürlich wichtiger, ja. Oder eben auch in meinem Fall Impact. Also was kann ich eigentlich Positives erreichen in der Welt? Ja.
Das sind, denke ich, auch
Und
Nachteile oder Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss, wenn unser Arbeitsmarkt immer mehr zu projektbasierten, Bedingungen wechselt, ne, dass wir
ja.
dann auch uns Fragen stellen müssen, wie wir gerade auch so Freelancer vielleicht motiviert bekommen, dass sie sich eben als Teil von Teams sehen. Weil das kenne ich
Ja.
von mir, dass es manchmal Das dauert ein bisschen, wenn man, da muss man schon ein bisschen zusammenarbeiten mit einem Kunden,
Ja.
damit man dann wirklich so dieses Gefühl hat, ich bin jetzt Teil des Teams und auch so dieses Gefühl entwickelt, ich verändere hier etwas mit oder ich bin hier, auch so diese Motivation zu sagen,
Ja.
das ist, denke ich, sehe ich primär bei den Arbeitgebern auf jeden Fall, dass da
Ja.
diesbezüglich was getan wird. Aber als Freelancer muss man sich natürlich auch in den Arbeitgeber hineinversetzen und überlegen, was kann der jetzt tun, damit ich ne,
Ja.
damit ich mich mehr zugehörig fühle und da auch so Feedback gebe und so
Ja.
weiter.
Ja.
Ja.
Ist es ein Generationending? Weil ich merke halt häufiger auch mit Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, dass gerade die ältere Generation sieht dich eben so als Dienstleister, ne? Und gerade die jüngere Generation, die machen den Unterschied nicht mehr so sehr. Also gerade auch wenn alles wieder Zoom ist und du bist halt im Zoom-Call irgendwie und
Ja.
die nehmen gar nicht wahr, dass du nicht mal im Büro bist.
Ja.
Wie ist es bei dir? Ist es mir aufgefallen, dass es da irgendwie einen Unterschied gibt, was Generationen angeht?
Also ich denke, es ist eher so diese Einstellung. Also natürlich wird man diese Einstellung eher bei Leuten finden, die frisch im auf dem Arbeitsmarkt sind und noch nicht so, weil die alten Strukturen haben das einfach nicht hergegeben, ne? Also früher hat man das halt so noch nicht gemacht. Und das ist natürlich immer schwieriger, bestehende Konzepte zu entlernen sozusagen, als neue aufzunehmen. Also da, insofern sind die Leute, die natürlich jünger sind, eher gewillt, sich in so neuen Bedingungen oder sagen wir mal so, gar nicht erst irgendwas überschreiben müssen, weil sie direkt so starten.
Ja.
Ich weiß nicht, ob manche Kunden diesbezüglich, also ob es da einfach eine Sache ist, dass Freelancer mehr ja, von sich aus mehr geben müssen, also auch so diesbezüglich schulen müssen. Weil ich finde es
Ja.
manchmal gar nicht die Schuld der Arbeitgeber, dass sie so sind, dass sie so
Ja.
diesbezüglich das nicht wissen, weil es einfach jahrelang so gemacht wurde. Ne? Ist natürlich nie ein Argument für
Ja.
irgendwas, dass es jahrelang so gemacht wurde, aber es ist eine Erklärung, warum es
Ja.
aktuell noch so, warum die Leute sich dann aktuell
Voll.
diesbezüglich vielleicht schwer tun. Ja, ich finde, es ist immer nur wichtig, dass beide Seiten gewillt sind, sich zu unterhalten und
Ja.
dass man sich nicht irgendwie hinstellt und sagt, wir haben das schon immer so gemacht, jetzt machen wir es nicht mehr anders und so, ne?
Voll, voll. Ja, spannend,
Mm.
spannend. Ja.
Ja. Okay, das waren jetzt schon so ein paar Cons auf der Liste. Hast du noch andere Punkte oder würdest du sagen, das fasst im Wesentlichen so deine Negativpunkte zusammen?
Also ich glaube, es sind auf dem hohen Level eigentlich negative Punkte. Ich glaube, da gibt es halt viele Elemente, wie was du gerade angesprochen hast, eben, dass man sich quasi weiterbilden muss und dann eben kombinieren muss. Das sehe ich ja fast schon als Stärke, weil ich glaube, gerade diese Möglichkeit zu sagen, hey, ich kann mir wirklich aussuchen, in welche Richtung ich mich weiterentwickeln möchte. Wenn du eben vorher angestellt bist, dann kannst du eben nicht sagen, ich möchte jetzt mal Datenanalyse irgendwie lernen oder sowas, weil
Ja.
es vielleicht nicht in deinen Job als Designer reinpasst oder sowas.
Ja.
Und als Freelancer kannst du natürlich viel mehr sagen, ich gehe jetzt in das Thema rein oder gehe ein bisschen tiefer rein und mache da jetzt dann eine Fortbildung oder gehe zu einer Konferenz oder sowas. Und das ist eigentlich auch ein Vorteil. Aber natürlich sind dann die Weiterbildungskosten bei dir. Ne? Sind die,
Ja.
glaube ich, im ganzen Leben eigentlich immer, wenn man ehrlich ist. Ja, aber ich glaube, dass es einfacher ist, als Vollangestellter zu sagen, mein Betrieb, der muss es eben sagen, ich kann da nichts für. Ja? Und du musst aber einfach extreme Eigenverantwortung übernehmen. Ne? Also Freelancing ist eben einfach Unternehmertum gewissermaßen. Vielleicht Unternehmertum leid, aber du bist eben Unternehmer und
Ja.
musst eben auch gucken, okay, wie kann ich eben mich weiterentwickeln, um eben nicht morgen irrelevant zu sein. Ne? Wenn ich jetzt ne, irgendwie, früher habe ich halt Facebook-Seiten gemanagt, ja, okay, das ist dann halt vielleicht heute nicht mehr relevant unbedingt, ja.
Nicht
Und
mehr so, ne.
ja, und das ist einfach, da immer am Ball zu bleiben und da sind natürlich extrem viele Freelancer, die da einfach hängen geblieben sind irgendwie, ne? Gerade eben 20 Jahre, vor 20 Jahren oder sowas, ne? Also, Leute, die dann damals vielleicht irgendwelche Anwendungen entwickelt haben oder eben bestimmte Themen bearbeitet haben, die durchs Internet vielleicht dann hinfällig geworden sind, aber immer auch das Gleiche machen. Oder halt gerade, also, wie viele Webdesign-Agenturen gibt es heute noch, die Webseiten machen wie vor 15 Jahren oder sowas, die jeder Kunde heute mit einem Baukasten selber machen kann. Die sagen irgendwie, wir machen SEO, aber eigentlich halt nur sagen, wir bauen ja eine Webseite und haben ein Keyword irgendwie im Metatext oder so, also, keine Ahnung, also, da muss man einfach am Ball bleiben und gucken, was ist das relevant und wie entwickeln sich die Technologien und es ist halt einfach da quasi hängen zu bleiben. Und das ist natürlich eine Downside, wenn du als Freelancer eben nicht gewillt bist, kontinuierlich zu schauen, was passiert gerade im Markt, dann bist du halt schnell wieder dran, ja.
Aber ich denke, das ist ein Nachteil, der nicht für jeden Nachteil sein wird. Also manchen Leuten fällt das ja leicht, zumindest. Vielleicht
Ja.
aktuell, dass sie sagen, ich bin gewillt, mich immer wieder weiterzubilden. Und das finde ich auch die allerwichtigste Qualität von Freelancern, dass man flexibel ist. Also du
Ja.
findest Freelancer durch alle Persönlichkeitstypen, erfolgreiche Freelancer durch alle Persönlichkeitstypen. Es hat nichts damit zu tun, ob du introvertiert, extrovertiert oder was auch immer bist. Es hat viel damit zu tun, ob du diese Eigenschaft Flexibilität mitbringst. Und das ist halt einfach für mich, also für mich so, hat sich so rauskristallisiert, das Allerwichtigste, dass Leute gewillt sind, sich anzupassen, sich nicht auf dem ausruhen, was sie vor 5 Jahren gemacht haben, gelernt haben und sich immer wieder den neuen Gegebenheiten anpassen. Ich habe jetzt gerade mit einem Musiker gesprochen,
Ja.
der hatte natürlich während Corona gar nichts mehr, dann plötzlich keine Auftritte mehr und so weiter. Der hat halt auf Unterricht umgestellt und da eine richtig coole Methode mit nach Gary Vaynerchuk quasi aufgebaut, mit dem er über Content halt neue Schüler gewinnt, unter anderem auch mich dann sozusagen. Sowas,
Ja.
ne? Das ist, finde ich, so ein Paradebeispiel dafür, warum die Leute sich immer wieder durchsetzen werden und erfolgreich sein werden im Freelancing, die halt flexibel sind. Und wenn du das ist halt,
Voll.
wenn du das nicht hast, das ist ja völlig okay, das ist ja keine objektiv notwendige Qualität und unbedingt, aber dann ist das vielleicht entweder für dich ein Vorteil oder ein Nachteil, dass du das brauchst.
Genau. Nee, voll. Das ist gut formuliert.
Warum
Ja.
war es für dich dann letztlich, was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, Freelancing hänge ich an den Nagel und jetzt mache ich was im Angestelltenbereich?
Es war das Fokusthema einfach. Ja, es war das Fokusthema, zu sagen, ich möchte gerne mich auf eine Sache fokussieren. Ich möchte halt also Wert schaffen, der eben darüber hinausgeht, einen Tag die Woche was zu machen, weil ich glaube, dass man sich eben auf eine Sache fokussiert, der Nutzen und der Wert, der dadurch kreiert wird, noch deutlich höher ist als eben also ein Fünftel der Zeit oder so. Also, ich glaube, wenn ich sage, ich habe jetzt einen Tag die Woche, die ich da rein investiere, dann ist dann eben ein Vollzeitinvestment eben nicht fünfmal so einen Tag die Woche, sondern eben vielleicht 10-mal, 20-mal, einfach weil du halt immer mit dem Gedanken drinne bist und immer mit dem Gedanken ans Thema bleibst, ne? Und halt Fintanet, also Fintanet, ich kam da eigentlich ja so rein, weil immer so Co-Founder mich, also wir kannten uns schon ein paar Jahren und
Auch übers
er hat
Reisen
mich einfach
kennengelernt.
angehauen, genau, über das Reisengänger, genau richtig, und wir hatten irgendwie die Idee eigentlich auch gemeinsam mehr oder weniger damals. Habe ich da eben reingeholt, quasi das erste so Team-Member mehr oder weniger so fürs neben Tech-Team und eigentlich die Funktion, die ich jetzt habe, ist auch eigentlich so Late Co-Founder, eigentlich was halt normalerweise Late Co-Founder machen würde, wäre eben so, also alles wirklich am Produkt bis Marketing bis alles Mögliche.
Ich nenne es so
Und
angestellt, aber es ist ja eigentlich auch Gründer fast schon, ne? Also das Co-Founding ist
genau von
dann,
der Funktion her so, ne? Wir haben jetzt die Titel ein bisschen anders gewählt oder so, aber das ist im Grunde von der Funktion her so ähnlich. Und letztendlich habe ich da eben auch gemerkt, okay, ich habe angefangen mit einem Tag die Woche quasi einfach auszuhelfen hier und eine Website zu bauen und so weiter und so fort. Aber als wir dann eben geswitcht sind auf eben Fulltime, wir hatten eben so ein Ziel, okay, wenn wir halt ein bisschen Umsatz erreichen, kommen wir eben auf Fulltime switchen. Wir beide auch, also immer auch. Und als dieser Grad eben erreicht war, wir haben jetzt genug Umsatz, um das eben zu machen, weil es ein Bootstrap-Unternehmen ist, habe ich auch gemerkt, okay, diese 5 Tage die Woche, es ist eben nicht fünfmal einen Tag die Woche, das ist eben deutlich mehr, einfach weil dieser Fokus eben und gerade auch nicht andere Themen auf der Platte zu haben, da einfach noch einen unglaublichen Mehrwert kreiert. Das war eigentlich wirklich der Entscheidungsweg, wo ich halt Leuten sagen kann, also auch allen Freelancern, ne, die sagen, ich habe jetzt viele Projekte und viele Kunden, aber ich bin jetzt super passionate über ein Thema oder sowas. Sich wirklich, oder auch ich habe verschiedene Services, die ich anbiete, ja. Wenn wir uns fokussieren auf einen Service oder auf eine Nische, dann ist das eben nicht ein Ausschließen anderer Sachen. Das ist eigentlich ein Wachsen in die Tiefe quasi hinein. Und das ist unfassbar wertvoll. Das ist eben, ja, ich glaube auch, ja, dieses alte Thema Positionierung, ja, wie kann ich mich eben wirklich auf ein Thema fokussieren? Das ist nicht eben ein, okay, ich habe jetzt meinen Markt verkleinert, also du wirst dann eben, Tiefe ist auch gerade im Freelancing auf jeden Fall, also für mich das Wichtigste eigentlich, wirklich reinzugehen in ein Thema und sich zu fokussieren, spezialisieren. Und diese Erkenntnis hat mich eigentlich dazu getrieben, eigentlich eben wieder Fulltime zu gehen und genau,
Ja,
ja.
spannende Perspektive. Also ich würde gerade dieses, dass man sich auf eine Sache konzentrieren will, kann ich nachvollziehen. Für manche ist es auch wieder das Argument zu sagen, Freelancing ist für mich gut, weil ich möchte nicht eine Sache die ganze Zeit machen. Aber das ist ja auch eine Sache, und dazu würde ich auch aufrufen, dass man sich nicht zu sehr da auf eine Sache einstuft und sagt, ich bin jetzt der lebenslange Freelancer oder ich bin jetzt der lebenslange Angestellte, sondern lass es doch einfach so passieren. Und wenn du, ich meine, für manche ist es auch so 5 Jahre dann wieder als Angestellter, dass man danach wieder sagt, so, okay, das war mir jetzt, also ne, jetzt habe ich genug von sozusagen dieser einen Sache, jetzt mache ich wieder, möchte ich wieder ein bisschen mehr Varianz in meinen Aufgaben sozusagen
Voll.
und umgekehrt. Ne, das ist so, glaube ich, wo man gut beraten ist, wenn man sich dann nicht zu ideologisch irgendwie positioniert und sagt, Selbstständigkeit all the way und so weiter, sondern immer wieder guckt, wie fühle ich mich jetzt gerade mit der Situation. Und dann kann man immer gucken, wie man sich den. Also ein Zurück gibt es eigentlich immer. Gerade wenn man Freelancer ist, kann man echt ganz gut wieder, wenn man möchte, ins Angestelltenverhältnis, wenn man zum Beispiel einen Kunden hat, wo man sagt, das ist irgendwie eine Zusammenarbeit, die harmoniert schon die ganze Zeit super gut, und dann einfach mal nachfragt. Ich glaube, die meisten Kunden, die zufrieden mit ihren Freelancern sind, würden die auch als Angestellte übernehmen.
Voll. Da habe ich auch ein paar Mal echt erlebt, also auch gerade mit Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, die kamen eben von Freelance zu Vollzeit und zurück. Das ist ganz normal, ne?
Ja, das ist, glaube ich, der häufigste Grund, warum erfolgreiche Freelancer trotzdem ins Angestelltenverhältnis zurückgehen, weil sie einen Kunden haben, der ihnen dann irgendwie gutes Gehalt bietet oder sagt, hier, lass uns das so und so machen, gute Stelle oder was auch immer, und wo die dann da reingehen. Also natürlich bei unerfolgreichen Freelancern ist es dann einfach das mangelnde Gehalt sozusagen, aber bei Leuten, die wirklich erfolgreich sind und dann zurückgehen, ist es dann meistens, dass sie einfach von Kunden ein gutes Angebot bekommen.
Ja, voll. Du hast ja einen unfairen Vorteil eigentlich, weil ich meine, als Freelancer fängst du halt in der Regel mit einem viel höheren Satz an. Ne? Also du fängst halt an mit, also nicht mit jetzt einem Monatsgehalt von 5.000 Euro, sondern du fängst halt an mit einem, ich habe halt einen Tagessatz von 6, 7, 800 Euro oder sowas vielleicht. Ne?
Ja.
Und wenn der Kunde eben weiß, okay, ich kann jetzt eben den Yannick für 800 Euro am Tag einkaufen oder so, und dann wird er dir eben nicht ein 5.000 Euro Gehalt anbieten, sondern da kannst du eben eine ganz andere, dann hast du eben eine andere Verhandlungsbasis auch, und das ist auch grundsätzlich nicht verkehrt, weil ich glaube, dass auch gerade Freelancertum den Leuten auch zeigt eigentlich, hey, also der Wert, den ich von der Person bekomme, ist eigentlich viel höher als dieses Mini-Gehalt, was ich da anbieten kann oder anbieten möchte.
Ja, also ich denke, da sind dann auch interessant so Sachen, gerade für Freelancer, wenn du sagst, es wird geboten von wegen hier Anteile oder was auch immer, dass man Equity in den Raum stellt, dass gerade wenn man jetzt so Leute mehr an Unternehmen im Sinne von Zugehörigkeit binden möchte, dann ist halt so erfolgsbasiertes Gehalt auch immer noch eine Sache, wo, glaube ich, bei vielen dann eine Motivation wäre, wo die sagen, okay, Selbstständigkeit, schön und gut, aber ich habe hier eine bessere Perspektive und fühle mich hier sozusagen zugehöriger. Ne? Ja, Tobi, ich habe zum Schluss einer Folge immer noch eine Frage, die unabhängig vom Thema gestellt wird. Und zwar hatte ich dir schon angedroht, dein ultimativer Tipp für Freelancerinnen und Freelancer.
Ja, das ist wirklich Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Also man kann Netzwerk nicht unterschätzen. Und gerade, ich glaube, durch diese Zoom-Gesellschaft, die wir jetzt haben mittlerweile einfach, dass wir denken, okay, ich kann halt über Twitter und ich kann über alle möglichen Kanäle halt, ne, LinkedIn, ich kann Social Selling machen und so weiter. Ja, klar, klar, kannst du machen, klar. Und ich glaube, also ich bin auch ein großer Fan von, ich glaube, du kannst Reichweite, jetzt, ich bin auch cool generiert über LinkedIn teilweise.
Ja.
Aber das Wichtigste ist eben wirklich, Netzwerk, es ist wirklich, dass so mehr Leute du kennst, desto mehr multiplizieren sich deine Chancen eben als Freelancer auch. Und klar, du kannst argumentieren, dass das Netzwerk als Vertriebskanal nicht skalierbar ist, aber es ist irgendwie auch schon skalierbar, wenn du sagst, ich lerne einfach jede Woche jeden Monat neue Leute kennen, ich gehe zu Events, ich mache Connections, ich kriege einen Kaffee mit Leuten. Das ist alles Arbeit, die eigentlich auch Spaß macht, aber eben auch dazu führt, dass eben, hey, den Tobi, den kenne ich doch von irgendwoher, ich habe davon gehört. Ach ja, oder kennst du wen, der wen kennt? Und dieses kennst du wen, der wen kennt? Ja. Das kann man eben ganz gezielt nutzen, und ich glaube, dass gerade wenn man als Freelancer anfängt, man darf einfach nicht Angst davor haben, Leute kennenzulernen. Und der einfachste, schnellste Weg, Freelancer zu werden, ist einfach, sich in der Szene, in einer bestimmten Branche eben Namen zu machen, dadurch, dass man eben Leute kennt. Ja? Und das ist einfach wirklich der Weg zu sagen, hey, deswegen Netzwerk, 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 gerade für Freelancer, ist an jeder Stelle eigentlich das Wichtigste. Und man darf sich nicht zu Hause einbuddeln. Und nach Corona kann man auch wieder Leute kennenlernen, das ist schon okay.
Das Schöne ist, dass man damit auch anfangen kann, wenn man jetzt noch nicht selbstständig ist. Ne? Also wenn man jetzt viele hören den Podcast, die noch gar keine Freelancer sind, die einfach nur mit dem Gedanken spielen und sagen, okay, ich hole mir so ein bisschen Inspiration. Dafür ist gerade dieses Story-Format ja auch gedacht. Und ich glaube, wenn man da jetzt zuhört und sich überlegt, was mache ich und so, wartet nicht, bis ihr selbstständig seid oder Teilzeit selbstständig oder so, sondern macht schon jetzt. Ihr könnt auf diese ganzen Meetups für Freelancer, für Selbstständige, könnt ihr auch jetzt schon gehen. Da wird euch keiner, also bei den meisten zumindest, wird euch keiner jetzt sagen, so, da könnt ihr jetzt nicht hin, weil ihr seid keine Freelancer oder so. Sondern gerade wenn diese Intention da ist, dahin zu gehen in diese Richtung, sich schon jetzt das Netzwerk aufzubauen und so, das ist dann macht den Start so viel einfacher, das ist unfassbar.
Voll, genau, alles das Wichtigste überhaupt. Und macht am meisten Spaß, weil du einfach als Freelancer irgendwie einsam bist. Das ist ein Thema für eine andere Sache, glaube ich, aber die Einsamkeit als Freelancer ist
das hier, dass man sich das nicht unterschätzen sollte, dass man sich als Freelancer so virtuelle, also nicht virtuelle, aber Kolleginnen und Kollegen sucht, die nicht unbedingt in derselben Branche sind, aber vielleicht generell auch Freelancer sind oder so, ne? Das ist, glaube ich,
Ja,
wichtig.
genau das. Und da hilft eben Netzwerk eigentlich das Allheilmittel gegen alle Freelancer-Krankheiten eigentlich, ja.
Ja, genau, das hast du jetzt nämlich gar nicht genannt, so dieses, diese als Freelancer, dass man keine Kolleginnen und Kollegen hat. Aber ich meine, das fällt ja auch weg als Nachteil, wenn man sich eben um ein Netzwerk kümmert und das, da kann man ja gegenarbeiten.
Genau, das stimmt,
Sehr
ja.
gut. Tobi, ich danke dir, dass du hier warst und deine Geschichte erzählt hast, beziehungsweise auch mal einen Einblick da reingegeben hast, wie es ist, wenn man eben sich der Selbstständigkeit oder zumindest dem Freelancertum den Rücken wiederkehrt und warum du das gemacht hast. Vielen Dank.
Ja, danke, danke, Janik. Danke.
Magst du
Hat mir
nochmal
Spaß
sagen, wo
gemacht.
man dich findet, beziehungsweise gerne auch, wie man Fintalent findet?
Genau, Fintalent findest du bei fintalent.io, also wie financialtalent.io. Genau, da könnt ihr euch gerne mal anschauen, was wir machen. Und mich findest du natürlich über LinkedIn am besten. Tobias Liebsch, ne, Liebsch wie Lieb und SCH. Und da kannst du dich gerne connecten mit mir.
Sehr gut. Ich verlinke das alles in den Shownotes und könnt ihr einfach darüber da draufklicken und dann findet ihr Tobi und könnt euch mit ihm vernetzen.
Sehr cool. Cool,
Sehr
vielen
gut.
Dank, Anik.
Und wenn ihr
Alles
euch mit
klar.
anderen Freelancern austauschen wollt, sehr gerne über unsere Facebook-Community. Wir haben eben schon über Facebook-Seiten gesprochen. Die sind meines Wissens nach tot, aber Facebook-Gruppen sind noch da. Ich habe gerade gelesen, Xing stellt ihre
Sehr am
Gruppen
Leben.
ein. Aber Xing habe ich daraufhin auch direkt mal gelöscht. Also da findet ihr mich jetzt auch nicht mehr.
Ja,
Gleich.
Facebook-Gruppen sind so gut, das ist ja also wirklich toll. Ja.
Aber am Tag, wo Facebook diese Gruppenfunktion einstellt, bin ich da auch weg. Also, das ist das
Voll.
Gleiche bei Xing. So, die haben das jetzt eingestellt, da bin ich jetzt weg. Weil das sind so Netzwerke, die nutze ich nicht über diese Gruppenfunktion hinaus. Und deswegen, ja, also das ist, glaube ich, so
Ja.
das beste Feature, was Facebook aktuell, zumindest im beruflichen Bereich, noch zu bieten hat.
Voll.
Und die Gruppe ist ja auch noch aktiv. Deswegen, wenn ihr euch da gerne
Ja.
austauschen wollt und sagt, ihr habt noch einen Facebook-Account oder sagt, dafür würde ich mir sogar einen erstellen, da warten über 10.000 Freelancerinnen und Freelancer auf euch. Also lohnt sich dann doch. Und ihr könnt auch eure Fragen ja, im Voraus schon stellen, wenn ihr jetzt sagt, ich habe irgendwelche Bedenken oder ich weiß nicht, ob meine Situation speziell Probleme macht, wenn ich jetzt Freelancer bin. Einfach da fragen und dann helfe ich oder andere da gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ich glaube, nächste Woche direkt schon wieder. Ja. Ciao.